freue mich, dass ich bei euch wieder sein darf in Dübendorf. Und ihr seid so ein bisschen im Dunkeln, aber nur jetzt so im Gottesdienstraum. Also, aber ich finde es klasse, dass ihr mich sehen könnt und Hauptsache hören könnt. Ich denke mal, das ist schon mal ein Punkt. Ja, wir hatten gestern Wochenendbibelschule in Opfikon drüben und sind wir mal wieder hier in der Schweiz. Wir, das ist der Rocco Gremmel, seines Zeichens unser Lehrer für Altes Testament an der Schule und meine Wenigkeit. Und ja, wir haben draußen noch ein paar Zeitschriften aufgelegt und auch Gebetskarten, wenn ihr das im Gebet mittragen würdet, die Arbeit in Breckerfeld. Und ich weiß, das tun einige auch immer wieder. Herzlichen Dank dafür. Wir hatten letztes Wochenende unsere Absolvierung und unsere Einschulung vom neuen Semester. Einige von euch haben dafür gebetet. Es sind 15 neue geworden im neuen Semester. Wir haben ja dafür gebetet, dass es zweistellig wird und der Herr hat Gnade gegeben. Und es hat tatsächlich letzten Sonntag, es waren erst 14 und letzten Sonntag beim Aufruf in dem Gottesdienst ist noch ein 15. dazugekommen. Das hatten wir schon mal vor 3 Jahren. Da war es der Adrian Schuler und der hat jetzt absolviert. Adrian, schön, dass du wieder in der Schweiz bist, ne? Er sitzt hier vorne, ich sehe ihn gerade. Schön, wenn man so Absolventen in der Peilung hat. Das ist gut. Finde ich klasse. Schön, dass du da bist. Schön, dass Sie da sind. Und ich denke mal, wir haben Grund, dem Herrn Danke zu sagen, dass wir in einem Land leben dürfen, wo wir das Evangelium noch frei verkündigen dürfen. Und ich denke, das wollen wir dem Herrn einfach auch jetzt noch einmal tun, dem Herrn Danke sagen, bevor ich starte mit der Botschaft. Sie können dazu sitzen bleiben. Treuer Gott und Vater, wir kommen zu dir, sagen dir Danke, dass du jetzt alles das, was uns stören will, was uns hemmen will, darauf zu hören, was du uns zu sagen hast, dass du das jetzt wegnimmst und dass wir uns konzentrieren können auf das, was du uns zu sagen hast. Herr, gib Gnade zum Reden und zum Hören. Amen. Amen. Lebe leidenschaftlich. Das hört sich fast so an wie so ein Spruch auf so einem, auf einer Postkarte oder so ein Kalender von so einem Motivationscoach. Lebe leidenschaftlich. Theoretisch ist das ja super, aber praktisch, das ist da so eine Sache. Lebe leidenschaftlich. Denn bei manchen ist vor dem ersten Kaffee, vor dem ersten Cheffeli morgens gar nichts mit Leidenschaft. Überhaupt nicht. Geschweige denn, dass mal ein guten Morgen kommt oder so, oder ein Grüezi, dass eine vernünftige Konversation vor der ersten Tasse Kaffee kaum möglich ist. Leidenschaftlich leben, das tun wir so oft. Wir setzen uns so oft leidenschaftlich für etwas ein und das tun wir an so verschiedensten Punkten, an verschiedensten Ecken. In Freundschafts- und Verlobungszeiten, da sind wir manchmal richtig leidenschaftlich dabei, mit allem, was dazugehört. Das hält dann manchmal auch noch an bis zur Ehe und auch weiter. Für Hobby und Sport, da können wir uns einsetzen ohne Ende. Oh, ich sehe das immer manchmal, wenn bei uns die Bibelschüler Fußball spielen oder so, da kriegt das mit. Oh, leidenschaftlich bis zum Krankenhaus. Das ist, da wird gekämpft, alles. Ja, grundsätzlich wollen wir ja auch leidenschaftlich für Jesus leben. Aber das ist gar nicht so einfach, liebe Geschwister. Wir haben das gerade gehört in der Einleitung. Manchmal ist man so müde, so träge, ja, das ist so. Und wenn ich so manche Christen so sehe, so, oh ja, Jesus liebt dich. Und als ich den Herrn ins Herz aufgenommen habe, da sprühte die Freude nur noch so aus mir heraus. Das ist so, wuh. Die meisten Christen, die in den Gottesdienst gehen, da denkt man, es ist Totensonntag und alle machen mit. Vielleicht hast du in der letzten Zeit, da wo es leidenschaftlich für Jesus die Sache ist, so ein bisschen, ja, ich möchte mal sagen, Halbtagsleidenschaft ausgeübt oder Leidenschaft in Teilzeit. Aber nicht so voll. So sonntags, da bin ich leidenschaftlich mit dabei. Und dann noch, wenn offener Grill ist, sowieso. Aber Leidenschaft ist kein Trend in der Christenheit, liebe Geschwister. Zuerst steht für uns Christen ganz klar die Hingabe. Ja, klar, die Lebensübergabe an Jesus Christus steht im Vordergrund. Und dann aber auch das leidenschaftliche Leben für Gottes, für Jesus Sache. Das muss doch da sein. Und wir haben so viele Beispiele in seinem Wort. Stell dir mal vor, ohne dieses leidenschaftliche Beten eines Mannes, der niedergekniet ist, dreimal am Tag und sein Gebet gegen Jerusalem geschickt hat, ohne Leidenschaft wäre der Daniel nie in die Löwengrube gekommen. Ohne Leidenschaft, wenn ihr euch das vorstellt, da wäre das Volk Israel niemals über den Jordan rübergegangen, wenn der Josua dann auf einmal diese schwere Last der Leiterschaft übernommen hat von Mose. Und dann auf einmal diese Leidenschaft der Landeinnahme. Das hätten wir nie, das wäre nie da gewesen. Leidenschaft verbinden wir leider sehr oft mit Liebe oder Sexualität in unserem Leben. Aber das ist viel zu kurz gedacht, liebe Geschwister. Das umfasst tatsächlich gar nicht die richtige Bandbreite der Leidenschaft und vor allem nicht ihren tatsächlichen Ursprung. Wo kommt's denn her? Leidenschaftlich für die Sache Gottes ist oder sollte ein normaler Lebensstil sein für uns Christen. Wollen wir eine geheiligte, gottgewollte Leidenschaft leben? Wenn ja, dann bedeutet das immer Arbeit. Und wer will schon immer arbeiten? Jede Lebensstiländerung muss verstanden und dann aber auch regelmäßig umgesetzt werden. Und nicht nach dem Motto, ja, so einmal Leidenschaft am Anfang. Ich habe mich einmal für den Herrn entschieden, dann bin ich leidenschaftlich für eine Woche, 14 Tage. Dann muss aber auch gut sein. Nein. Es muss zu einer guten, festen Gewohnheit werden. Es gilt besonders gerade für dieses Thema Leidenschaft für den Herrn. Durch die Bibel motiviert und korrigiert uns Jesus Christus jeden Tag, ihm, dem Herrn, nachzueifern. Er fordert uns heraus. Und das tut er in seinem Wort nicht erst hinten oder dann, wenn der Herr Jesus auftritt, schon ganz am Anfang. Schlagt mal bitte auf 5. Mose 6. Und ich möchte euch das, während ihr es lest, mal so mit meinen Worten wiedergeben. 5. Mose 6, Vers 5. 5. Mose 6, Vers 5. Da heißt es, leb für mich, sagt Gott hier, leb für mich und das von ganzem Herzen, mit vollem Einsatz, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Hier steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und wisst ihr, das Ganze ist so wichtig, dass der Herr es im Neuen Testament noch dreimal wiederholt. Er wiederholt das noch dreimal, weil es ihm so wichtig ist. Wir können das lesen in Matthäus, in Markus, in Lukas. Darum sollte unser Wahlprogramm eigentlich für uns Christen den Titel tragen, leidenschaftlich leben. Leidenschaftlich leben. Und wenn du dazu Ja sagst, dann wollen wir uns heute Morgen einen Text anschauen, wo dieses leidenschaftliche Leben ganz extrem zu sehen ist. Bitte, guck mal rein in Matthäus. Matthäus Kapitel 15, die Verse 32 bis 39. Und das wollen wir uns heute Morgen einmal anschauen. Matthäus 15, die Verse 32 bis 39. Wir wollen das miteinander lesen. Matthäus 15, die Verse 32 bis 39. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach: Ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon 3 Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Wenn ihr jetzt die Parallele lesen würdet in Markus 8 dazu, dann heißt es, dass manche von denen sogar von weit her gekommen waren, um den Herrn zu suchen, um ihn zu hören. Von weit her gekommen. So, 33. Und seine Jünger sprachen zu ihm: Woher sollen wir in der Einöde so viele Brote nehmen und so eine große Menge zu sättigen? Der Jesus sprach zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Und sie sprachen: 7 und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Es waren aber etwa 4000 Männer, die gegessen hatten, ohne Frauen und Kinder. Und nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er in das Schiff und kam in die Gegend von Magdala. Diese Geschichte ist so bekannt, dass es ganz schnell passieren kann, dass man so ganz wichtige Tipps, Details, Ratschläge vielleicht schon mal übersieht und denkt so: Ja, also wir merken uns nur, wow, 4000 Leute sind satt geworden. Und das nicht durch irgendwelche Anstandshäppchen oder Hors d'oeuvres, sondern richtig satt geworden. Klasse. Ein Kapitel vorher hören wir, da werden 5000 Menschen gespeist. Und ich habe so mich in die Lage reinversetzt, ich habe so gedacht, manche Leute so drumherum, die müssen jetzt denken: Mann, was ist da jetzt los? Erst 5000, dann 4000. Macht der jetzt eine Catering-Sache auf oder gibt es da eine Fast-Food-Kette oder irgendwie sowas demnächst? Jesus Burger oder... Ja, ihr müsst euch da mal reinversetzen. Erst hörst du, da werden 5000 gespeist, dann werden 4000 gespeist. Wow, Hammer. In dieser Begebenheit, finde ich, sind einige der besten Tipps überhaupt für ein leidenschaftliches Leben enthalten. Ob unsere Leidenschaft für Jesus und sein Wort ein Strohfeuer ist oder ob es tatsächlich Substanz hat, das zeigt sich in unserem Alltag. Das zeigt sich nicht sonntags hier: Jo, wir kommen mit voller Leidenschaft hier zum Mitternachtsruf, ne? Richtig? Okay. Aber ob du wirklich leidenschaftlich, ob dein Glaube wirklich leidenschaftlich in der Substanz ist, das zeigt sich nicht sonntags hier. Weil ich sehe schon einige, obwohl es dunkel ist, ich sehe schon einige, wie sie leidenschaftlich abnicken. Leidenschaft für die Sache des Herrn zeigt sich draußen im Alltag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ob da dein Glaube bewährt, ob das ein Strohfeuerleidenschaft ist, die du vielleicht hast. Und wer kennt das nicht von uns? Du hörst eine knackige, super ansprechende Predigt, die dich packt im Herzen. Und dann sagst du dir: Jawohl, ich will genau so. Ich weiß das noch wie heute. Wir hatten einen Missionar bei uns und ich war noch so ein kleiner Steppke, ist also schon urlange her. Und da saß ich da und dann hörte ich dem zu, dass der in die Mission gegangen ist und dann ist er in den Urwald gegangen. Wow. Und dann habe ich so gesagt: Ja, da will ich auch hin. Mit der Machete so, tschum, tschum, dies und das ist doch Mission und ja, da will ich auch hin. Und dann, diese Strohfeuerleidenschaft hielt an, bis ich die erste Mathearbeit wieder geschrieben habe in der Schule und dann war es vorbei. Wie oft bist du schon angesprochen worden durch eine Predigt, vielleicht für einen Missionar zu beten? Und du hast es dir so fest vorgenommen: Jawohl, ich werde sie unterstützen. Und dann? Eine Woche, 2 Wochen und auf einmal kamen andere Dinge dazu. Von Jesus weiter zu sagen, das packt dich vielleicht an einem Sonntagmorgen, weil du es gehört hast, wir sollen Zeugen sein. Und dann der nächste evangelistische Einsatz, der geplant wird, auch hier vor Mitternachtsruf: wenn sie rausgehen und das Wort verkündigen. Und du? Nee, heute nicht. Ich durfte letztes Jahr in Amerika in einer Gemeinde Dienst tun und die ist eine größere Gemeinde und die haben einen riesen Parkplatz. Und da gibt es so verschiedene Ausgänge und dann haben die genau das, dass es vielleicht so die Leidenschaft verloren gehen könnte, schon vom Sitzplatz zum Auto, haben die sich ausgedacht, an den ganzen Ausgängen von den Parkplätzen, wo du dann rausfährst aus dem Gemeindegelände, haben sie überall große Schilder aufgestellt. Dann steht da auf riesengroßen Schildern: Achtung, du betrittst jetzt Missionsland. Damit du das nicht vergisst. Willst du leidenschaftlich leben? Möchtest du deinen Dienst für Jesus und deine tägliche Arbeit motiviert angehen? Fällt es dir auch manchmal schwer, vielleicht dieses theoretische Wort Leidenschaft für Gott und seine Sache in die Praxis umzusetzen? Dann sollten wir von Christus lernen. Der erste praktische Rat von Jesus für ein leidenschaftliches Leben hier aus diesem Abschnitt ist: Mitleid haben. Das ist der erste Punkt. Mitleid haben. Guck rein, Vers 32. Da rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach: Ich bin voll Mitleid mit der Menge. Interessanter Einstieg, ne? Wenn es um Leidenschaft geht, leidenschaftlich leben heißt hier in dieser Begebenheit Mitleid haben und das volle Kanne, volle Pulle, 100%. Wir lernen hier, Leidenschaft hat etwas mit einem Gegenüber zu tun. Es dreht sich bei dir und mir und meiner Leidenschaft und deiner Leidenschaft in erster Linie nicht um dich und mich, sondern um den anderen. Die wenigsten von uns, so denke ich mal einfach, ich pauschalisiere jetzt mal an dieser Stelle, hätten diesen ersten Punkt in Zusammenhang mit Leidenschaft gebracht. Mitleid. Viele verwechseln leidenschaftliches Leben, so wie wir es am Anfang schon erwähnt haben, mit einem Hobby oder mit irgendetwas, was sie für sich selber nehmen, um sich ihre Lust vielleicht sogar auch zu befriedigen. Und da wird manchmal etwas für getan, das glaubt man gar nicht. Ich habe das vor ein paar Wochen in einem Online-Portal gelesen. Da ist ein Mann, ein mehrfacher Millionär, er heißt Forrest Fenn. Forrest Fenn betreibt seit 30 Jahren eine Schatzsuche. Und zwar hat dieser Mann, dieser mehrfache Millionär, eine Schatztruhe vergraben vor 30 Jahren und hat da Gold reingetan und mehrere Münzen. Und hat dann da reingeschrieben, wer diese Kiste findet, dem gehört sie. Und jedes Jahr gibt er immer an Neujahr wieder einen neuen Hinweis, wo diese Kiste zu finden ist. Und innerhalb dieser 30 Jahre haben mittlerweile mehr als 65.000 Menschen sich aufgemacht, um diese Schatzkiste zu suchen. Und mittlerweile gibt es sogar schon zwei Tote, in diesem Jahr sogar ein Pastor darunter. Was hatte der für eine Leidenschaft? Da setzen wir alles für ein, nur weil dieser Wert in der Kiste mittlerweile soll er auf circa 3,5 Millionen Dollar, US-Dollar geschätzt werden. Da ist, nehmen Leute alles auf sich, um diese Kiste zu finden. Verrückt. Mit diesem ersten Satz hier in Vers 32, 15 Vers 32, setzt Jesus einen totalen Gegentrend. Ich möchte sogar sagen, einen christlichen Grundmaßstab setzt hier der Herr. Nicht das Ich steht im Fokus, sondern das Wir, das Miteinander. Mitleid tragen. Das Wort Mitleid tragen. Ich möchte das nur eben kurz klarstellen. Mitleiden, das meine ich nicht so aus verschiedensten religiösen Hintergründen, wo man vielleicht noch mitleiden muss. Mitleiden, nochmal so Nachleiden von den Leiden Christi. Viele von euch waren ja auch schon in Israel. Wenn du dann so siehst, da kannst du dir ja Kreuze mieten. Dann kannst du mit dem Kreuz, kannst du durch die Via Dolorosa. Du kannst auch, was ich auch schon gesehen habe, dir Dornenkronen kaufen. Und dann werden die dir mit Gewalt aufgepresst, sodass du auch blutest mit allem drum und dran, dass du nochmal mitleidest. Absolut. Das meine ich nicht mit Mitleid. Damals wie heute gilt Mitleid als eine Schwäche oder eine Eigenart für etwas weichere Menschen, so sagt man so. Und interessanterweise ist da sogar was dran. Das Wort Mitleid ist ein zentraler Begriff in der christlichen Tradition geworden. Es setzt sich als deutsches Wort erst im Rahmen der Bibelübersetzung im 17. Jahrhundert so richtig durch. Also eher war es noch gar nicht bekannt, dieses Wort Mitleid. Wusstet ihr das? Ich habe immer gedacht, das gäbe es schon so lange. Nein, ich habe mal nachgeguckt, ab wann das eigentlich erst kam. Das ist erst so im 17. Jahrhundert entstanden. Ohne die Übersetzung der Bibel hätte sich das Wort Mitleid im deutschen Sprachgebrauch gar nicht verankern können, so stark. Nur die biblische Sprache kannte es. Der Mensch im Mittelalter kannte dieses Wort Mitleid nicht. Schlussfolgerung also, ohne Bibel kein richtiges Mitleid. Was wäre das für eine grausame Welt, in der niemand mitleiden würde? Da passiert irgendetwas, da fällt einer hin und du gehst dran vorbei und sagst, jo. Und wir sind wieder in diesem Trend, wo das passiert. Die Bibel spricht sehr konkret und praktisch vom Mitleiden. Bitte schlag mal auf, Hiob 6. Und die Bibel ist ja immer ganz praktisch. Und deswegen Hiob 6, Vers 14, guck mal rein. Hiob 6, Vers 14, da heißt es, dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund, sonst wird er die Furcht des Allmächtigen verlassen. Dem Verzagten gebührt Mitleid von seinem Freund. Mitleid ist ein starkes Werkzeug im Werkzeugkasten Gottes. Denn er hat Mitleid mit uns, der Vater im Himmel. Und er bleibt sich dennoch 100% treu. Das ist der Unterschied zu dir und zu mir und zu dann dem Vater im Himmel. Der Vater im Himmel, der macht keine Kompromisse. Wenn er Mitleid hat, Menschen machen schon mal dann einen Kompromiss und sagen, ah, jetzt, ich hatte mir eigentlich vorgenommen, das und das zu tun, aber jetzt sehe ich das, jetzt packe ich damit an. Also, dann werde ich das alles anders machen. Der Vater im Himmel bleibt seinem Entschluss treu und hat trotzdem Mitleid. Und das können wir manchmal gar nicht begreifen, aber das ist so. Die Bibel zeigt uns das. Gott hat Mitleid mit seinem Volk Israel. Bitte schlag mal auf Joel 2. Und ihr seid ja fit im Aufschlagen, Joel 2, kleiner Tipp, kommt direkt nach Joel 1. Joel 2, Vers 18. Joel 2, Vers 18. Und er hat Mitleid mit seinem Volk. Und das können wir sehr schön sehen an dieser Stelle. Dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Wenn du dann sogar ins Neue Testament gehst, Matthäus 9, Vers 36, da kannst du lesen, Matthäus 9, Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, die wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Er sah sein Volk an, das Volk Israel, und hatte Mitleid mit ihnen. Ja, Israel, klar, das ist ja auch seine erste Wahl und so, aber wie ist das denn mit uns? Wie ist das mit dir und mit mir? Hat er mit dir und mit mir auch Mitleid? Schlag mal auf Jakobus. Sind wir ja im Neuen Testament oder Zweiten Testament, weil so neu ist das ja gar nicht mehr, das Neue Testament, aber hier das Zweite Testament, das Neue Testament, Jakobus 5, Vers 11. Da heißt es, das wird hier nämlich auch Jakobus bestätigt. Siehe, Jakobus 5, Vers 11, siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaftem Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Und das gilt dir, das gilt uns, der neutestamentlichen Gemeinde, genauso wie es seinem Volk Israel gilt. Er hat Mitleid. Wir als Gemeinde, jeder Einzelne ist damit hineingenommen. Das Wort Mitleid bietet ja viel Raum für Interpretation. Was bedeutet Mitleid denn jetzt eigentlich ganz praktisch? Der sagt da vorne immer Mitleid, was heißt das? Mitleid geht wesentlich tiefer als Empathie. Hört sich cool an, ne? Habe ich auch nur gelesen, den Satz. Man muss manchmal was lesen, dann ist das hilfreich. Aber Empathie, was heißt das? Empathie ist, ja, du kannst dich in etwas, in eine Situation hineinversetzen. Oh, dir geht's aber schlecht. Oh, das ist aber schlimm. Oh, ich hatte das auch mal. Oh, das ist so schlimm, aber ja. Und dann machst du weiter. Das ist Empathie. Du kannst das mitfühlen, du weißt das alles, theoretisch, vielleicht auch praktisch. Das ist Empathie. Aber du hilfst nicht konkret. Und da ist der Unterschied Empathie, Mitleid. Mitleid packt mit an. Da kannst du dich nicht, manchmal kannst du dich vielleicht auch gar nicht in eine Situation hineinversetzen. Wie soll ich mich hineinversetzen in manche Situationen? Ich kann mich noch so gut dran erinnern, wenn so Schmerzen da sind, ja, bei einer Geburt. Wir Männer können da uns voll mit hinein, ja, wenn die Frau so Geburt und so, da sind wir voll mit dabei. Das schmerzt uns fast genauso. Meine Frau sagte mir immer, ich muss nur wissen, dass du da bist. Aber sonst, halt den Mund. Ich sagte so beim ersten, dachte ich immer, ja, und jetzt musst du atmen, und jetzt musst du atmen, und dies und das. Und sagte sie, jetzt halt den Mund. Das weiß ich noch wie heute. Mitleid, Mitgefühl, das bedeutet, ich kümmere mich um den anderen. Ich sorge für ihn ganz praktisch, ich packe mit an. Ich setze meine Bedürfnisse, meine Gefühle für den anderen ein. Auch wenn ich nicht bis ins Kleinste alles nachvollziehen kann. Bei einer Katastrophe sind viele Menschen empathisch mit dem Verunglückten. Mit vielleicht, wenn Kindern etwas passiert, mit Waisen. Und dann kann man aber danach sofort einfach wieder weitermachen. Wisst ihr, wir sind auch vielleicht, ich habe das so gemerkt in diesen Tagen, wir sind ein bisschen empathisch, wenn man so denkt, was passiert jetzt, heute, jetzt in diesem Moment, gerade auf einer anderen Stelle an dieser Erde. Florida, Hurricane Irma. Oh, denen geht's echt schlecht. Und dann beißen wir in unser Brötchen. Aber das ist doch die Realität, bitte. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Ja, aber das ist Empathie. So, wenn wir Mitleid haben, dann spenden wir zum Beispiel für eine Hungersnot, für irgendetwas, wo wir sagen, jawohl, das ist es. Dann stellen wir uns nicht nur vor, wie furchtbar es sein muss in dieser Situation, sondern dann lassen wir, und heutzutage in den meisten Fällen, unser Portemonnaie mitleiden. Auch wenn es mein finanzieller, zeitlicher Verlust ist oder ich mein Ansehen dadurch schaden kann, versuche ich trotzdem zu helfen. Wenn Christen mitleiden, dann sieht das ganz praktisch so aus. Und ich möchte euch so eine Kette mal, wie das zu sehen ist bei Christen, eben mal vor Augen bringen. Du siehst die Not, also die Not erkennen, dann betest du, dann packst du mit an, dann redest du, versuchst durch dieses Reden Vertrauen aufzubauen und gibst dann von deinem Glauben auch etwas weiter. In dieser Kette, Not erkennen, beten, anpacken, reden, Vertrauen, Glauben. Und wenn ihr den Bibeltext aus Matthäus 15 auf diese hätte mal hin überprüft, dann würdet ihr erstaunt sein, dass genau das alles da drin ist. Genau alles hier in Matthäus 15. Der Herr Jesus hat genau das alles getan. Was sagt uns das mir und dir jetzt ganz praktisch? Leidenschaftlich leben bedeutet mitzuleiden. Bei allen Menschen und im engen Kontakt zum Herrn dann auch zu handeln. Weil wenn du für den Herrn leidenschaftlich unterwegs bist, du setzt dich ein für ihn, du bist heute Morgen hier im Gottesdienst, du bist vielleicht auf einem evangelistischen Einsatz, zum Beispiel im Knast, im Gefängnis. Und genau zu dem Zeitpunkt, wenn du deinen evangelistischen Einsatz machst oder wenn du jetzt gerade heute Morgen hier sitzt, rauben sie dir zu Hause deine Hütte aus. Und was würdest du dann sagen? Was würdest du sagen, Robert? Super, ne? Schön, ne? Preis den Herrn, ich brauche nicht mehr umziehen. Hat sich von alleine geregelt. Nee, du würdest sagen, oh Mann, jetzt bin ich in Gottesdienst, der Herr könnte mich eigentlich, wollte mich auch segnen, hat er auch getan, aber da rauben sie mir zu Hause die Hütte aus. Das habe ich jetzt gebracht, das Beispiel. Jetzt guck mal rein, steht genauso in der Bibel, Hebräer 10. Und jetzt guck, was da als Antwort kam. Hebräer 10, Vers 34. Hebräer 10, Vers 34. Hebräer 10, Vers 34. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr in euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. Wir Christen dürfen wissen, das Beste kommt noch. Das kommt noch, das Beste. Und deswegen, wenn du dich einsetzt, leidenschaftlich für den Herrn, setz dich ganz ein, egal was passiert, rechts oder links, setz dich ganz für seine Sache ein. Fragen wir Jesus, wo kann und wo soll ich voller Liebe und leidenschaftlich mich mit einsetzen, mitleiden vielleicht in dieser Woche, weil irgendwelche Geschwister vielleicht nicht die Kraft haben, das und das zu tun und ich leide mit und packe mit an, setz mich mit ein. Zum Mitleiden kommt man aber nur, wenn man in Kontakt mit anderen Menschen tritt. Leidenschaftlich leben bedeutet also auch, zweitens, Gemeinschaft suchen. Jesus suchte die Gemeinschaft, also zweiter Punkt, Gemeinschaft suchen. Gemeinschaft suchen. Jesus suchte die Gemeinschaft zu seinen Jüngern und zu all den anderen Menschen. Das ist ein zweiter, sehr interessanter Aspekt. Gemeinschaft bedeutet, dass aus lauter Individuen ein Wir wird, entsteht. Das ist dieses angesprochene Miteinander, Miteinander. Jesus nahm sich viel Zeit für die Menschen, die auf der Suche nach der Wahrheit waren. Seine Geduld, die fasziniert mich immer wieder von unserem Herrn Jesus. Der hatte so eine Geduld. Da kamen die und da kamen die, dann war er müde, dann kamen nochmal wieder Leute, immer wieder Leute. Immer wieder für Leute war er da. Ganze Familien konnten zu ihm kommen. Und er hatte jedem etwas zu sagen und zu geben. Zu jeder Zeit. In unserer Geschichte aus Matthäus 15 hier lesen wir nicht nur von einer kleinen, auserlesenen theologischen Elite, die so um ihn herum sein durfte und alle anderen nicht. Nein, das bestätigen auch uns die ein paar Verse noch vor unserer Geschichte. Guck mal rein. Matthäus 15 ab Vers 29. Das ist so ein bisschen noch vor unserer Geschichte von dieser Speisung der 4000. Ab Vers 29. Bevor Jesus diese 4000 Menschen geistlich 3 Tage lang, bitteschön, geistlich 3 Tage lang. Das ist mehr als, ne, das ist so eine gute Osterkonferenz und noch mehr. Ja? 3 Tage geistlich versorgte und dann auch leiblich versorgte, passiert Folgendes, ab Vers 29. Und Jesus zog von dort weiter, kam an den See von Galiläa und er stieg auf den Berg und setzte sich dort.
Und es kamen große Volksmengen zu ihm, die hatten Lahme, Blinde, Stumme, Krüppel und viele andere bei sich. Und sie legten sie zu Jesu Füßen und er sagte, ich habe keine Zeit. Was macht er? Er heilte sie. Er war für sie da. Sodass sich die Menge verwunderte, als sie sah, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sehend wurden. Und sie priesen den Gott Israels. Jesus lehnte die Gemeinschaft von Lahmen, von Blinden, von Stummen, von Behinderten nicht ab. Menschen am Rande der damaligen Gesellschaft stellte er sogar direkt in den Mittelpunkt. Er hat in seiner Leidenschaft für die verlorenen Menschen Mitleid und ließ sich auf ihre Probleme, auf ihre Nöte komplett ein. Und was taten die Leute? Was steht hier in Vers 31? Sie wunderten sich. Warum macht er das? Er hat die Gemeinschaft gesucht. Und am Thema Gemeinschaft sind wir alle, liebe Geschwister, alle in der Gemeinde gefragt. Wenn es um Gemeinschaft geht, sind wir alle gefragt. Ich komme in manchen Gemeinden rum und dann frage ich so mal, wie ist es bei euch in der Gemeinde? Wie sieht's aus, gemeinschaftsmäßig? Seid ihr eine gute Truppe, homogen? Wie ist es, wie sieht's aus? Dann sagen viele so, ja, wir haben eine ganz tolle Gemeinschaft. Die Jugend, die hat eine ganz tolle Gemeinschaft. Und der Altenkreis hat eine ganz tolle Gemeinschaft. Und da die Hauskreise in sich haben, tolle Gemeinschaften. Und dann sage ich, und die Gemeinde? Ja. Gemeinschaft heißt alle miteinander, nicht nur die. Das heißt nicht, dass wir die einzelnen Kreise nicht haben dürfen, das habe ich nicht gesagt. Aber wie sieht's denn die Gemeinschaft zusammen aus? Und das ist ja das, was es ausmacht. Deswegen finde ich das so toll, dass wir nachher grillen. Aus verschiedensten Gründen natürlich. Aber auch Gemeinschaft zu haben, miteinander ins Gespräch zu kommen. Du lernst das doch in der Gemeinschaft. Du trägst Entscheidungen mit. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, Entscheidungen mitzutragen in der Gemeinschaft. Ich weiß das ja. Ich bin ja verheiratet. Und die geht mir manchmal auf die Nerven. Wir haben vor kurzem unser 32-jähriges Hochzeitsjubiläum gefeiert, auch vor einer Woche. Und ich gehe ihr manchmal so auf den Zeiger, das weiß ich, weil das ist einfach so. Aber sie mir auch. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir treffen uns hier, unterm Kreuz, können wir uns wieder treffen, wenn wir uns so richtig auf die Nerven gegangen sind. Wenn der eine den anderen nicht, dann wieder unterm Kreuz treffen und sagen, und was ist das für ein Vorrecht, liebe Geschwister, in einer Ehe sein zu dürfen, wo zwei Christen sind? Wie viele würden sich das wünschen und haben es nicht? Wie viele würden sich eine gute Gemeinde wünschen und sie haben sie nicht? Da dann diese Entscheidungen mitzutragen, das ist nicht einfach, aber es ist ein Geschenk. Ich wünschte mir, dass wir trotz all dieser Herausforderungen immer wieder zu dem Punkt kommen würden, wie es der Psalmist ausdrückt. Guck mal in Psalm 55. Psalm 55. Und ich bin vor kurzem eingeladen gewesen, habe in Düsseldorf in einer Versammlung dort dem ältesten Versammlungsbau in Deutschlands durfte ich einen Gottesdienst halten und dann sagte mir der Bruder dort, sagte so, ja, weißt du, früher, also ihr seid hier schon begnadet, möchte ich mal so sagen, ne, mit Parkplätzen. Das ist hier schon, gegenüber Düsseldorf ist das hier das Mekka an Parkplätzen. Du kommst dahin, du hast gar keinen Parkplatz. Die parken in nicht nur zweiter Reihe, da kommt schon eine dritte Reihe. Auf der normalen Straße, weil keine Parkplätze da sind, null. Ich bin 20 Minuten umhergefahren, habe überhaupt gar keinen Parkplatz gekriegt. Und dann sagt er zu mir, Johannes, diese Versammlung wurde gebaut Und früher kamen die Leute nicht mit Autos, sondern da sind die Leute alle drumherum gekommen. Und wenn du zur Versammlung gegangen bist, zum Haus Gottes gegangen bist, dann bist du auf dem Weg dahin mindestens 10 bis 15 Gemeindeleuten schon begegnet. Hast gesagt, hallo, hallo, und nicht erst am Eingang. Und dann bist du mit denen zum Haus Gottes gegangen. Jetzt guck mal, Psalm 55, Vers 15. Dabei hatten wir innige Gemeinschaft miteinander, sind zum Hause Gottes gegangen mit der Menge. Und das würde ich mir so wünschen, dass wir das auch haben, dass wir das praktisch haben, dass Gemeinde zusammenwächst. Ich weiß, dass das schwierig ist, wenn man so viele wie ihr seid in der Gemeinde, dass man mal überhaupt sagt, wie heißt du eigentlich? Ich kenne dich, ich habe dich irgendwo schon mal gesehen. Entweder in der Migro, im Jelmolli oder beim Mitternachtsruf. Aber ich weiß, es ist schwierig, aber dass ihr zusammenwachst, das macht Gemeinschaft aus, das Tragen, das Heben, das für den anderen Einstehen. Innige Gemeinschaft, stabile Beziehungen, gemeinsame, starke Ziele, Vertrauen haben, all das zeichnet doch eine gute Mitarbeiterschaft, eine gute Gemeindearbeit, eine gute Ehe aus. Wenn wir das leben, sind wir automatisch ein Vorbild, gerade in unserem direkten Umfeld, da wo der Herr uns hingestellt hat. Und genau das ist auch mein dritter und letzter Tipp, der hier aus diesem Punkt kommt, wenn wir Matthäus 15 lesen, nämlich leidenschaftlich leben heißt auch Vorbild sein. Das ist das dritte. Vorbild sein. Jemand hat einmal gesagt, unser Vorbild ist Jesus, nicht nur auf Golgatha, sondern auch in der Werkstatt, auf der Landstraße, in der Menschenmenge unter lauthalsen Forderungen, in der harten Opposition, im Mangel an Ruhe und Privatsphäre und in dauernden Unterbrechungen. Ich lese es nochmal. Unser Vorbild ist Jesus, nicht nur auf Golgatha, sondern auch in der Werkstatt, auf der Landstraße, in der Menschenmenge, unter lauthalsen Forderungen, in harter Opposition, im Mangel an Ruhe und Privatsphäre und in dauernden Unterbrechungen. Überall da ist Jesus uns Vorbild. Wir brauchen mehr Vorbilder, anstatt immer nur Kritiker in unserem Leben. Sei doch ein Vorbild, da wo Gott dich hingestellt hat als Christ. Wenn man die ganze Geschichte aus dem 15. Kapitel des Matthäus-Evangeliums unter dem Aspekt liest, was Jesus für ein Vorbild war, dann fallen einem ganz viele praktische Tipps auf. Die helfen uns heute genauso wie damals, weil Gottes Prinzipien überdauern die Zeit. Gottes Wort ist zeitlos. Bei Jesus wurde es immer ganz praktisch. Und das schauen wir uns am besten eben in diesem dritten Punkt noch eben mal kurz miteinander an. Jesus war ein Vorbild in Bezug auf Logistik. Wenn du hier die Speisung der 5000 anschaust, Matthäus 15, Vers 34 und 35, guck mal rein. Und Jesus sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen, 7 und ein paar Fische. Da gebot er dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Er hatte also was? Er hatte die kleine Gruppe seiner Jünger im Blick, aber er hatte auch die große Menschenmenge im Blick, beide. Logistisch, ganz wichtig. Er besorgte sich alle wichtigen Infos und Fakten und dann kommt er zu einem guten Ergebnis. Er verfiel nicht in Panik, als auf einmal der Essensmangel da ist, sondern er nimmt die richtige Organisation in die Hand, er bewahrt die Ruhe und er gibt ganz praktische Anweisungen. Im Schwäbischen heißt das, hock di no, setz dich hin. Setz dich erstmal hin, hock di no. Hinsetzen, Ruhe bewahren. Ich habe mich sofort daran erinnert, an diese Situation, als der Herr Jesus aus dem Armenhaus kam oder aus dem Haus des Elends, Bethanien, so heißt das ja übersetzt, Bethanien, wo er da hinkommt und hat 70 Leute im Schlepptau, klopft an, Tür geht auf, Martha und Maria, 70 Leute dahinter, gerade zur Mittagessenzeit. Und beide Frauen fallen um, fast. 70 Leute, jetzt müssen wir erstmal nachgucken, was haben wir denn im Kühlschrank? Was haben wir denn heute geplant? Was ist jetzt los? Kennt ihr das von euch zu Hause? Ich kenne das von meiner Frau. Die sind da, was haben wir denn noch für Tiefkühlpizzen? Dies, das, das, hol mal schnell die Telefonnummer, Pizzabote, dies, das, jenes, zack. Aber du hast 70 Leute da. Ich kann das gut verstehen, dass die eine nur noch gewuselt hat in der Küche und die andere gesagt hat, nutzt eh nichts, Jesus. Jesus, das ist das Wichtigste, ob die jetzt zu essen kriegen oder nicht. Ja. Jesus. Und hier genau das Gleiche. Wie hätten wir denn reagiert, wenn du jünger gewesen wärst zu der damaligen Zeit und der Herr hätte dir gesagt, sorg dafür, dass die zu essen kriegen? Hat er ja nicht so gesagt, sondern... Aber dieses Pflichtgefühl, was ja da war, oh Mann, ich bin da jetzt für zuständig. Jesus ist auch ein Vorbild in Bezug auf seine Jünger. Er teilt mit ihnen die Empfindungen, sein Mitleid drückt er aus, seine Befürchtungen. Guck mal rein, Vers 32b. Ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie auf dem Weg nicht verschmachten. Ganz praktisch. Das teilt er mit ihnen. Er macht ihnen aber auch keine Vorwürfe. Mensch, habt ihr nicht mal vorher ein paar Stullen geschmiert? Oder hättet ihr doch auch mal dran denken können? Ihr wisst doch, dass ich immer länger predige. Und nein, hat er nicht gemacht. Er gibt ihnen Aufträge, die sie bewältigen können. Auch ein ganz tolles Vorbild, wie man mit Mitarbeitern auch umgeht. Hier, 15,36, er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte, brach sie und gab sie seinen Jüngern. Die Jünger gaben sie dem Volk. Er hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt zusehen, wie ihr das schafft. Nein. Er zeigt ihnen diese logische Reaktionskette, die wir vorhin schon hatten. Guck mal rein, während ich es dir sage. Vers 34, Not sehen. Nochmal Vers 34, Lage einschätzen. Vers 35, Ruhe bewahren. Dann im Gebet auf den Herrn, ihm vertrauen. Vers 36, er zeigt ihnen, dass in jedem Drama, in jeder Hilflosigkeit der Vater im Himmel im Mittelpunkt sein will. Und er setzt Gottes Eingreifen hier voraus. Er dankte, heißt es hier in Vers 36. Ja? Und dann beginnt er mit der Arbeit und schickt sie in die Arbeit, und zwar mit Leidenschaft. Genau wie beim Rettungs- und Einsatzplan. Auch wenn die Jünger sein verlängerter Versorgungsarm waren, bekamen sie auch Pause. Weil es heißt ja hier in Vers 37, und sie aßen alle und wurden satt. Da heißt es ja nicht, die 4000 wurden satt und die Jünger mussten erst nochmal austeilen. Nein, es wurden alle satt. Da sind die Jünger inkludiert. Gleichzeitig lernten sie aber auch was? Dass der Vater im Himmel leidenschaftlich und gern im Überfluss gibt. Weil was blieb übrig? 7 Körbe noch für zu Hause. Er zeigt ihnen, dass es nicht nur um den Geistlichen, weil das hatten sie ja hinter sich, 3 Tage Konferenz, sondern auch um das leibliche Wohl geht und dass er auch das leibliche Wohl sich darum bemüht. Also er ist ganz praktisch und er sorgt auch dafür, dass dieser Ort ordentlich verlassen wird. Denk immer daran, Jesus hinterlässt kein Chaos. Wir Christen sollten kein Chaos hinterlassen, wo wir sind. Wie heißt es hier, Vers 37? Und hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Da, wo wir als Christen unterwegs sind, sollten wir keine Scherben hinterlassen. Von zerschlagenem Porzellan, im Bild gesprochen. Dinge sollten wir klären. Auch im geistlichen Leben heißt es aufräumen. Jesus ist aber auch ein Vorbild in Bezug auf seinen Vater im Himmel. Wie geht er mit dem Vater im Himmel um? Er gibt ihm die Ehre, indem er ihn vor allen anbetet und für die himmlische wunderbare Hilfe dankt, hier in Vers 36. Er dankt ihm. Er zeigt allen ganz deutlich, was es bedeutet, eine innige, leidenschaftliche Beziehung und Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und er ruht sich auf diesem Wunder nicht aus, sondern stellt sich am nächsten Ort seinem Vater wieder voll zur Verfügung. Nämlich denkt dran, nach dem Dienst ist immer vor dem Dienst. Nach dem Dienst ist immer vor dem nächsten Dienst, der kommt. Ja klar, möchten wir leidenschaftlich leben? Ja sicher, wir sind dabei. Und ich hoffe, wir sagen das heute Morgen nicht so aus dem Affekt heraus. Wir wollen auch leidenschaftlich für den Herrn unterwegs sein. Nein, sondern ich hoffe, das ist nicht nur Euphorie. Aber das bedeutet auch, dass die Menschen wissen müssen, dass du Christ bist. Dass du Christ bist. Und an Christen, liebe Geschwister, wird immer eine höhere Messlatte angelegt. Kennst du das? Wenn dann so gesagt wird, und du willst Christ sein? Die Menschen fragen sich, passt das Reden mit dem Handeln überein? Hält das Feuer der Leidenschaft auch an oder war das doch nur eine kurze Idee im Gottesdienst? Vorletzte Bibelstelle, Titus 2, Vers 7. Titus 2, Vers 7, vorletzte Bibelstelle. Wisst ihr, Landeanflug. Titus 2, Vers 7. In allem mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdigen Ernst, Unverderbtheit und. Mache dich selbst zu einem Vorbild. Leidenschaftlich Christ sein. Christen werden in dieser Welt sehr oft an ihren Fehlern gemessen. Das ist die harte Realität. Da kann man noch so leidenschaftlich an eine Sache herangegangen sein. Darum ist es umso wichtiger, sich am Vorbild unseres Herrn Jesus zu orientieren. Denn nur er kann uns vor verglühender Leidenschaft, heute nennt man das ja auf Neudeutsch Burnout, bewahren. Und eine Leidenschaft in uns hineinlegen, von der wir niemals geträumt hätten, weil wir von innen heraus für die Sache Gottes belebt sind, leidenschaftlich engagieren, bis zum Sterben Seelen für das Lamm zu werben. Ist das deine Parole? Hallo, ist das deine Parole? Ja, dann müssen aber noch ein paar. Bis zum Sterben. Bis der Herr uns vielleicht nach Hause holt, für die Sache des Herrn einzusetzen, bist du mit dabei? Dann lass dich heute Morgen rufen, wieder neu beleben für die Sache des Herrn. Und das kann nicht durch eine Predigt kommen, das kann nicht durch irgendetwas Umstände kommen, sondern das kann nur der Herr selber wirken in dir. Dass du ja sagst, ich bin ganz bereit, mich für die Sache des Herrn einzusetzen. Hab den Mut, Leidenschaft zu leben nach dem Vorbild Jesu Christi. Schritt für Schritt seinen Fußstapfen, vorwärts Christi-Streiter, vorwärts marschieren. 1. Petrus 2, 21. Und dann höre ich auf. 1. Petrus 2, 21. Und das ist der Vers für dich heute Morgen und für mich. Für uns beide. Für alle, die uns heute Morgen zugucken per Livestream. Die das vielleicht nachträglich hören. Du bist gemeint. 1. Petrus 2, Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen. Weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Willst du ein leidenschaftlicher Nachfolger für unseren Herrn sein? Nochmal, willst du ein leidenschaftlicher Nachfolger für unseren Herrn sein? Du hast jetzt ja gesagt. Dann tu es auch. Denk daran. Lernen wir leidenschaftlich zu leben, indem wir Mitleid haben, Gemeinschaft suchen und Vorbild sind. Amen. möchte noch mit uns beten. Wir bleiben dazu sitzen. Treuer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns in deinem Wort immer wieder so ganz praktische Hinweise gibst. Dass es nicht irgendwo so theologisch abgehoben ist, sondern dass es ganz an uns herankommt. Und Herr, gib doch, dass wir heute Morgen gepackt sind von deinem Wort. So wie du dich leidenschaftlich eingesetzt hast für die Sache deines Vaters. Du bist gehorsam gewesen, bis zum Kreuz am Tode, bis zum Todeskreuz, Herr. Da bist du gehorsam gewesen. Du hast nicht aufgegeben und du hättest aufgeben können. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du dich hingegeben hast am Kreuz auf Golgatha. Dass du für jeden von uns dort diesen Schritt hingemacht hast. Und du bist gehorsam geblieben. Und Herr, jetzt gib uns, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter, dass auch wir gehorsam sind nach dem, was wir gehört haben. Dass wir uns leidenschaftlich einsetzen für deine Sache in dieser neuen Woche, in der wir stehen dürfen. Nicht aus uns heraus, sondern aus dir, Herr, weil du uns die Kraft dazu gibst. Ich bitte dich darum, hilf jedem von uns. Amen.